Ich heiße euch herzlich willkommen zu der Gaming Podcast, euer Podcast für Liebhaber der Spielekultur. Heute gibt es ein paar aufs Maul. 1984 veröffentlichte Nintendo den Spielhallenklassiker Punch-Out. Darin müssen wir gegen 6 comichaft designte Gegner boxen, während die Figur des Spielers als grünes Drahtgittermodell dargestellt wird. Eine der großen Innovationen der Renaissance-Malerei war die Entdeckung der Zentralperspektive. Zuvor wurden in der Regel 2 Ebenen verwendet, der Vordergrund und der Hintergrund, während die Objekte, die im Vordergrund standen, die Objekte der Hintergrundebene verdeckten. Die Zentralperspektive schafft Raumtiefe auf einer zweidimensionalen Fläche und wirkt auf den Betrachter so, als wäre der Raum dreidimensional. Sämtliche Linien, die in die Tiefe des Raumes gehen, laufen auf einen Fluchtpunkt zu, der auf der Horizontlinie liegt. Punch-Out wirkt aufgrund der gewählten Perspektive dreidimensional, obwohl 3D-Spiele aus technischen Gründen zu dieser Zeit noch nicht möglich waren. Etwas flapsig formuliert könnte man das Spiel auch als Ego-Fighter bezeichnen. Das Spielprinzip besteht im Wesentlichen daraus, die Aktionen des Gegners zu lesen und entsprechend zu reagieren, genau wie beim Boxen eben. Der Automat verfügt über 3 Aktionstasten, linker Punch, rechter Punch, Uppercut. Das zentrale Gameplay-Element ist die Mustererkennung und da der Schwierigkeitsgrad ziemlich hoch ist, ist das rechtzeitige Reagieren äußerst anspruchsvoll. Punch-Out ist eines der frühen Spiele, das bereits über eine Sprachausgabe verfügt. Auf dem unteren der beiden übereinander angeordneten Bildschirme findet das Kampfgeschehen statt, der obere zeigt Charakterporträts und Statistiken. Das Arcade-Original war gut, aber 1987 veröffentlichte Nintendo das wahre Meisterwerk, Mike Tysons Punch-Out für das Nintendo Entertainment System, in späteren Auflagen ohne Tyson-Lizenz dann nur noch Punch-Out. Wir spielen die ein oder andere Rocky-Referenz inbegriffen, den Underdog Little Mac, der anders als der Charakter des Spielhallen-Originals nicht transparent ist, da dies aus technischen Gründen auf dem NES nicht umsetzbar war. Stattdessen ist die Figur kleiner als seine Gegner, was in meinen Augen sogar deutlich besser funktioniert. Die NES-Version bietet mehr Content, einen legendären Soundtrack, coolere Soundeffekte, Mario als Schiedsrichter und Mike Tyson als finalen Gegner. Technisch sind beide Versionen herausragend und bieten einen stylischen Comic-Look, der auch heute noch begeistert. Ebenfalls 1987 veröffentlichte Capcom das Arcade-Fighting-Game Street Fighter. Die erste Version erschien mit 2 Knöpfen, einen für den Punch und einen für den Kick. Drückt man die Knöpfe fester, schlägt oder kickt auch die Spielfigur fester. Ein Konzept, das man bei Capcom nicht wirklich gut durchdacht hatte, denn die Automaten waren ständig kaputt und wurden dann auch recht schnell gegen eine 6-Knopf-Variante ausgetauscht. Zwar gab es auch einige Heimcomputer-Umsetzungen, doch sind diese nicht wirklich der Rede wert. Wobei, wenn wir mal ehrlich sind, das Arcade-Original auch nicht gerade eine Glanzleistung war. Street Fighter ist ein schlechtes Spiel und der einzige Grund, warum es heute immer noch eine Rolle spielt, ist sein Nachfolger. Als Street Fighter 2 erschien, fragte sich ein großer Teil der Gamer, ob es überhaupt einen ersten Teil gibt. Tatsächlich war das Spiel kein allzu großer Erfolg. Wer schon immer einmal wissen wollte, woher Zagat seine Narbe hat, bekommt im ersten Street Fighter die Antwort. Denn Zagat ist hier der finale Gegner und eine Narbe hat er noch nicht. Sie ist das Resultat des finalen Shoryukens im Endkampf. Die beiden einzigen spielbaren Charaktere sind Ryu und Ken. Es wird sich in klassischen 2D-Stages aus der Seitenperspektive gekloppt. Special Moves gibt es zwar schon, jedoch ist die Ausführung derselben ein Albtraum. Hat man einmal verstanden, wie es funktioniert, klappt es zwar hin und wieder, aber ein Fighting-Game, das mir nicht das Gefühl gibt, die volle Kontrolle über meine Spielfigur zu haben, versagt auf ganzer Linie. Die Einführung der Special Moves war innovativ, aber Street Fighter ist absichtlich so designt, dass diese nicht immer problemlos ausgeführt werden können. Die Sprachausgabe des Spiels stammt direkt aus der Hölle und man fragt sich, warum Capcom darauf nicht einfach verzichtet hat. Die Musik ist ganz in Ordnung, ebenso wissen die Character Designs zu gefallen. Sie sind nicht ansatzweise auf Punch-Out-Niveau, aber für ein stilistisch etwas härteres Spiel durchaus passend. Technisch braucht sich Street Fighter nicht zu verstecken. Die Grafik ist beeindruckend, aber das Gameplay macht einfach nur wütend. Ich bin ja jederzeit für anspruchsvolle Spiele zu haben. Allerdings ist grotesk der einzige Begriff, der den Schwierigkeitsgrad von Street Fighter adäquat beschreibt. Anders als in Punch-Out gibt es in Street Fighter einen Zweispieler-Modus, doch auch dieser kann nicht lange fesseln, denn das Kampfgeschehen ist alles andere als geschmeidig und niemand, der bei klarem Verstand ist, würde sich das über einen längeren Zeitraum freiwillig antun. Als alternative Foltermethode für Guantanamo kann ich das Spiel aber durchaus empfehlen. Wenn Waterboarding nicht mehr hilft, wird eben Street Fighter zwangsgezockt. Punch-Out und Street Fighter spielen nicht in derselben Liga. Streng genommen ist das nicht einmal derselbe Sport, aber der Vergleich ist deshalb sinnvoll, weil die Spiele etwa zur selben Zeit veröffentlicht wurden und einen frühen Versuch darstellen, Kampfsport in die Spielhalle zu bringen. Während Punch-Out auch heute noch genial aussieht und hervorragend spielbar ist, kann sich Street Fighter nur aufgrund der guten Technik und der innovativen Special Moves vor einem Totalschaden bewahren. Ich würde sagen, Knockout in der zweiten Runde. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr keinen meiner Podcasts verpassen wollt, solltet ihr nicht vergessen, mich zu abonnieren. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.